Ja, ich starte eine Sommerserie. Und zwar geht es in dieser Serie um vier Zugänge zur Bibel. Ich habe das mal entwickelt im Zusammenhang mit einer Kleingruppenleiterausbildung, die ich über ein Jahr gemacht habe mit Leuten, die das wollten. Und wenn ich manchmal dann gefragt habe, ja, könntest du einen Hauskreis, eine Kleingruppe leiten? Dann haben die Leute immer gesagt, ja, ich habe keine Zeit. Und es ist so viel Arbeit. Und wir machen das bei uns in der Kleingruppe so, dass jeder mal vorbereitet. Da habe ich gedacht, ja, vermutlich wird auch jeder kochen und jeder wird Klavier spielen und jeder wird Gemälde malen, jeder kann ja alles. Und ich habe einfach gemerkt, wenn man eine Kleingruppe hat, in der wirklich jeder vorbereiten kann, dann würde das bedeuten, dass man einen Leiterüberschuss in dieser Gruppe hat. Und manchmal ist das dann einfach so, man macht das, weil man eben nicht die Verantwortung übernehmen will, sondern nur immer für einen kleinen Moment übernehmen wird. Und ich habe gedacht, nein, wir machen das anders. Ich hatte damals von der Gemeinde den Auftrag, die Kleingruppenarbeit neu zu gestalten. Und dann habe ich eben gedacht, wir müssen den Leuten etwas an die Hand geben, damit es schnell gute Ergebnisse gibt. Und ich habe dann diese vier Zugänge zur Bibel entwickelt und mache bis heute immer auf jedem Gottesdienstflyer, ihr seht das, wenn ihr ihn in Händen haltet, diese vier Zugänge. Und was speziell ist jetzt an dieser Serie, ich werde jetzt viermal über den gleichen Text predigen und jedes Mal aus einer anderen Sicht oder beziehungsweise durch einen anderen Zugang hindurch. Und am Dienstagmorgen, nicht immer, aber meistens, werde ich dann das noch ein bisschen mehr entfalten, was damit gemeint ist. Zu diesen Flyern gibt es auf der Homepage bei uns auch immer Material. Das heißt, ihr seht, hier sind nur Fragen bei euch drauf. Und in der Homepage gibt es dann auch Antworten für die, die keine eigenen Antworten suchen möchten. Und noch weitere Bibelstellen. Genau. Jetzt bei diesen vier Zugängen gibt es einen Zugang, den lieben fast alle evangelikalen Christen, so ungefähr wie wir das sind. Ich sage das mal jetzt pauschal. Und zwar ist das der wörtliche Zugang. Da schaut man einfach ganz genau, was dort steht und dreht die Worte nach hinten, nach vorne. Das kommt nächsten Sonntag dran. Und dann gibt es einen Zugang, und den werde ich heute entfalten. Das ist der sogenannte emotionale Zugang. Und er ist der zweitschwierigste, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht daran, dass viele Menschen gar keinen Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität haben und wohl miteinander Kleingruppen machen möchten, aber es doch nicht so nahe kommen darf, dass es einen wirklich betrifft. Und dann kann man natürlich sehr gut über verschiedene Themen sprechen, oder man kann über die Verbalinspiration der Bibel, nachdem, wie es die Lausanne Erklärung festgelegt hat, Stunden darüber nachdenken und sagen, ja, ich sehe das mehr so und wie ist das dann in diesem Fall, in diesem Fall, aber es geht einem nichts an. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem damals etwa 18, 19-jährigen jungen Mann. Und er ist heute Pfarrer in der Landeskirche. Und er hat mich so einfach nach dem Gottesdienst so aus dem Stegreif gefragt, so wie das aussieht, wo das eigentlich in der Bibel steht, dass man keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr haben soll. Und dann habe ich ihm das theoretisch wunderbar erklärt und plötzlich hat sich die Situation verändert. Sie hat so, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, manchmal spricht man und plötzlich spürt man, jetzt kippt irgendetwas. Und er wurde ganz leicht ein wenig aggressiv, aber er war gut erzogen, er konnte sich gut im Zaum halten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, er fragt darüber, ob er mit seiner Freundin schlafen darf oder nicht. Aber das habe ich zuerst gar nicht geschnallt. Ich war damals noch jung und ich dachte, wenn mich jemand etwas fragt, dann gebe ich eine Antwort. Aber es ist ein Unterschied, ob man über ein solches Thema theoretisch spricht oder ob es einen betrifft. Ich hatte nachher so ein langes Mail, Und ich musste, ich sage nicht, was ich dann gemacht habe. Es ist nicht ehrenwert. Aber ich musste irgendeine Lösung finden, wie ich mit diesem unglaublichen Frust umgehen konnte. Sein Frust und dann auch mein Frust, oder? Wenn jemand gefrustet ist, frustet es meistens so herum ein bisschen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, oder? Man ist selber schlechter Stimmung und plötzlich sind alle schlechter Stimmung, weil man sie mitgerissen hat. Und diese emotionale Betroffenheit, persönlich, wenn es einem im Herz trifft, ist etwas, was vielleicht für mich, oder ich sag's mal so, ist für mich etwas vom Kostbarsten, was eigentlich in einem Gottesdienst passieren kann. Dann nämlich, wenn wir nicht nur Worte hören, nicht nur darüber nachdenken, ist das richtig oder falsch, sondern plötzlich merken, das geht mich etwas an und das macht etwas mit mir, das bewegt mein Leben. Und ich möchte euch dafür gewinnen, dass ihr die Bibel mal so versucht zu lesen, von diesem emotionalen Gesichtspunkt her. Denn oftmals, weil die Bibel ja ein uraltes Buch ist, denken wir, es ist so eine Art wie ein Lehrbuch. Und das ist es an Teilstellen auch. Also Römerbrief oder Bergpredigt, sehr lehrhaft, gerade Bergpredigt sogar so gestaltet, dass man es gut auswendig lernen kann. Aber es ist nicht nur ein Lehrbuch. Viele Geschichten, gerade in den Evangelien, sind nicht Lehrstücke, sondern aus einer Situation heraus ist etwas geschehen. Und dann hat Jesus daraus eine Lehrstunde gemacht. Aber zuerst ist irgendwas passiert. Da sind Menschen miteinander über das Feld gegangen. Da haben Menschen mit dreckigen Händen gegessen und aus dem ist etwas geschehen. Und ich habe gemerkt, dass es mir enorm leicht fällt, mir diese Bilder vor Augen zu holen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Leute wie ich, die eine gewisse Schreibschwäche haben, mehr in Bildern denken. Und das ist so. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau am Morgen bete, dann bete ich nicht einfach für Menschen und Namen, sondern ich habe wie ein Bild vor mir, da sind diese Verwandten und da gehören die dazu, da sind diese Verwandten, da ein bisschen weiter draußen sind diese Verwandten. Und das habe ich dann auch, wenn ich für die Gemeinde bete, die sind so alle an ihrem Ort in meinem Kopf, so wie ein großes Diagramm, müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, ich höre nicht gerade die Füße knirschen unter den Füßen von Jesus, aber ich sehe ihn gehen, ich sehe ihn sprechen, ich kann mir das vorstellen. Ich sehe, wie die Leute reagieren, wie das Gesicht plötzlich so nach unten sackt und so ein bisschen fahl wird oder wie die Augen sich verkneifen und wie die Stimmung kippt. Das kann ich alles miterleben. Ich möchte euch ermutigen, lest doch mal in der nächsten Woche, wenn ihr Bibel lest und es nicht gerade ein harter Lehrtext ist, lest doch mal die Bibel unter diesem Aspekt. Was bewegt sich da eigentlich in den Herzen der Menschen? Was passiert eigentlich mit den Leuten? Wenn wir diesen Text anschauen, dann spüren wir in diesem Text, da gibt es eine Auseinandersetzung. Könnt ihr euch überlegen, welcher Jesus ist? Ich bin immer versucht, hier noch eine Elvis-Tolle zu machen, aber das passt nicht. Genau. Und wenn die Menschen hier in diesem Text, wenn wir die anschauen, dann kommt hier ein scharfes Wort Richtung Jesus Christus. Und Jesus zieht nicht einfach den Kopf ein und sagt, ach ja, mache ich gerade, bringe ich gerade in Ordnung, sondern er benutzt das, um ihnen zu zeigen, was er an ihrem ganzen Denken eigentlich falsch findet. Und es gibt so einen Kampf zwischen diesen zwei Gruppen, also zwischen Jesus einerseits und den Leuten, die zu ihm kommen und seine Jünger anklagen, andererseits. Und oft in solchen Momenten ist es ungemein schwierig, überhaupt noch klar zu denken. Weil da wird Adrenalin freigesetzt, da kommt Kampfstimmung auf Und ich staune immer, wie Jesus das hinkriegt, oder einfach so ganz nüchtern weiter zu sprechen. Ich wäre gern wirklich dabei gewesen in solchen Momenten, weil es mir nicht immer gleich gelingt. Und es ist ein unglaublicher Kontrast, denn wenn man die ganze Geschichte anschaut, dann sieht man, Jesus hat ganz viele Menschen geheilt. Und es war so ein richtiger Flow, er war so richtig dabei und er erlebte, wie Gottes Reich sichtbar unter den Menschen kam. Und dann kommen diese Leute und sagen, deine Jünger haben die Hände nicht gewaschen. Das ist so pinkelig, pünzlig. Das ist so kleinkariert, wie es nur sein kann. Aus unserer Sicht vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aus der Sicht von ihnen war es das Wichtigste. Und wenn sie das so sagen, dann sagen die es auch aus diesem Grund, weil sie erwarten, dass Jesus etwas macht, dass Jesus seine Jünger runterfräst, sie zurechtweist, ihnen sagt, hey, so geht das nicht, ihr müsst das anders machen. Und wenn ihr euch diese Szene so vor Augen malt, dieser Konflikt, der hier im Raum steht, dann ist es für mich erstaunlich, wie ruhig Jesus bleibt und wie klar er in die Situation hineinspricht, dieser Menschen, die wiederum seine Jünger anklagen. Manchmal sind wir heute vielleicht unfähig, uns solche Szenen vorzustellen. Darum, weil wir immer solche Bildschirme vor uns haben, die uns die Bilder patsch ins Gesicht schlagen. Ich weiß nicht, wie das früher war. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man früher mehr gelesen hat als heute oder längere Texte zumindest gelesen hat. Ist ja alles sehr kurz geworden. Oder wenn man zum Beispiel einen Hit schreiben will, der auf Spotify kommt, dann muss man in den ersten 15 oder sind es 20, ich weiß es gar nicht, in den ersten paar Sekunden des Liedes muss man schon die Hook haben, also das, was die Leute packt, weil sonst gehen sie gleich weiter und dann hat der Song keine Chance. Und früher, als ich jung war, da gab es Lieder, die waren eine ganze LP lang. Kann man sich das noch vorstellen? Ein Lied fängt an und es geht, ich weiß gar nicht, 15, 20 Minuten. Heute undenkbar. Kann man am Radio nicht spielen. Es muss wusch, wusch, wusch. Und das ist auch mit den Bildern so, oder? Die Bilder kommen immer zack auf uns zu. Sie prallen auf uns hinein und wir schauen und dann lesen wir vielleicht um die Osterzeit etwas über die Kreuzigung Jesu und dann kommt wusch Mel Gibson mit seinem monumentalen Film, wie Jesus da zermartert wird. Oder wir lesen die Bergpredigt und für die Eltern kommen vielleicht die Bilder des Jesus-Filmes, wie er dort auf diesem Hügel sitzt und mit den Leuten spricht oder herumwandelt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir sind manchmal fast unfähig, eigene Bilder noch entstehen zu lassen, weil die Bilderflut uns so prägt und bestimmt. Und vielleicht müsst ihr zuerst mal, um überhaupt Bilder wieder zu sehen, um Geschichten wieder mitzuerleben, mal wie die Bilder mal ein bisschen auf die Seite lassen, vielleicht mal eine Woche lang ein bisschen weniger Bilder auf sich einprasseln lassen und dann einfach mal als Beobachter dabei sein. Was passiert da eigentlich in dieser Geschichte? Wie reagieren die Leute? Wie reagieren die Leute, nachdem Jesus ihnen da ziemlich hart gesagt hat, was er über sie denkt? Wie reagieren sie auf diese Herausforderung, die Jesus ihnen bietet? Denn Jesus sagt ja, ihr geht von äußeren Dingen aus, ihr solltet aber mehr auf das Innere schauen. Ihr seid darauf bedacht, die Fassade, wir haben es vorher gehört, von Iris gehört, die Fassade außen zu wahren, dass alles super läuft, aber eigentlich geht es um euch, nicht um die Fassade, die ihr da aufstellt. Und Jesus kontert und er klagt an und dann kommt irgendwann in diesem Text Petrus und sagt zu Jesus, hast du eigentlich gemerkt, dass diese hier sich extrem ärgern an dir? Das ist eine lustige Aussage. Mir ist es auch schon passiert, dass ich nicht gemerkt habe, dass jemand böse wird wegen mir. Weil ich mir schlicht nicht vorstellen konnte, dass man wegen sowas böse wird. Kann aber passieren. Und Petrus sagt, hey, die sind jetzt richtig eingeschnappt. Die gurkt das aber jetzt sowas von an, die ärgern sich maßlos über dich. Und sie sind doch die, die eigentlich das Sagen haben. Und du müsstest ihnen doch gehorchen. Einfach diese ganze Situation, in diesem Text kommt diese Emotion des Ärgers ganz stark nach vorne. Und ja, Jesus darf auch mal ärgern. Jesus kann uns auch mal so richtig auf dem falschen Fuß erwischen. Ich frage mich dann jeweils, hat er es gar nicht gemerkt oder war es ihm einfach gleich? Und was war eigentlich mit Petrus? Was denkt ihr, warum hat Petrus das dem Jesus gesagt? Diese Frage, hast du nicht gemerkt, dass du sie ärgerst? Was geht wohl bei Petrus ab da? Jemand einen Gedanken? Vielleicht hat er sich ja auch geärgert und er hat die anderen als Projektion benutzt. Quasi die haben sich geärgert, ich auch, aber ich sage jetzt nicht, weil ich bin ja dein Freund. Eine Art Abhängigkeit von den Oberen, ja. Er möchte von Jesus eine harte, klare Antwort, so quasi, ihr seid alles Ottergezüchte und getünchte Gräber. Kommt dann auch noch. Menschenfurcht. Ich glaube, es war ihm, geht in diese Richtung, ich glaube, es war ihm peinlich. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es ihm peinlich war in so einer Auseinandersetzung. Habt ihr alle auch schon erlebt, oder? Da kriegen sich zwei in die Haare und ihr schaut zu und es ist peinlich für euch. Fremdschämen, ja, oder auch einfach, was soll ich jetzt tun, wie soll ich mich jetzt, zu wem soll ich mich auch gesellen jetzt, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und dann kommt beim Petrus noch etwas Zweites dazu. Petrus hat ein großes Fragezeichen oder zwei oder drei Fragezeichen. Denn ist ein bisschen wie ein Frosch. Hä? Denn er weiß gar nicht, was Jesus da sagen will. Auch eine Emotion, großes Unverständnis. Ein Stück weit ist das immer auch ein Ohnmachtsgefühl, was soll da passieren? Und ich kann euch beruhigen, wenn euch das manchmal auch so geht. Denn wenn wir die Bibel lesen und einfach rein menschlich denken und mit göttlichen Wahrheiten konfrontiert werden, Jesus als Gottes Sohn, dann ist das in der Regel nicht identisch. Mir ist das letztens aufgefallen in der Bergpredigt, wenn man die Seligpreisungen liest, Matthäus 5, dann gibt es fast in jedem zweiten oder fast in jedem Satz etwas, das anstößt, wo man denkt, hä, so soll das sein? Ah, das ist das Reich Gottes, das funktioniert aber bei uns auf der Welt ein bisschen anders. Und wenn wir von unserem menschlichen Denken her kommen und dann mit der biblischen Wahrheit konfrontiert werden, dann kann es durchaus mal sein, dass wir denken, hä, was läuft hier? Was sagt er da? Wie soll man das verstehen? Ist es nicht immer schon so gewesen, dass mit dreckigen Händen Essen nicht okay ist? Was will er eigentlich uns sagen damit? Und auch hier etwas noch so ein bisschen nebendran. Es ist auch ein leichter Vorwurf darin. Du redest so, dass dich niemand versteht. Sie verstehen dich nicht, wir verstehen dich nicht. Und dann passiert etwas ganz Seltsames oder etwas ganz Spezielles in diesem Text, denn Jesus Christus sagt ganz frei heraus, checke das noch nicht. Habt ihr es immer noch nicht begriffen, was eigentlich wichtig ist und was nicht? Und wir spüren auch hier etwas von dieser Spannung, die in Jesus drin ist. Er ist in dieser Situation, dass er denkt, ich bin schon so lange mit ihnen unterwegs. Ich versuche ihnen das alles zu erklären und sie begreifen es einfach nicht. Da ist Hopfen und Malz verloren, hat man früher gesagt. Sagt Jesus natürlich nicht. Aber ist mir auch schon so gegangen, oder? Wenn ich irgendetwas jemandem versuche zu erklären und er begreift's nicht, dann habe ich früher immer gedacht, wie soll ich's noch erklären? Was muss ich tun, damit dieser Mensch versteht? Und dann habe ich gemerkt, ja, manchmal gibt Gott mir einfach andere Einsichten, die kann man gar nicht übertragen. Aber vielfach war dann der Hammer, dann gingen diese Leute an irgendeine Konferenz und kamen zurück und sagten mir, ich habe etwas Unglaubliches erlebt und verstanden. Ich habe nur gedacht, das habe ich dir schon 5 Jahre versucht zu erklären. Aber das hat mit Reifung zu tun und mit dem Moment, mit der Zeit. Also Jesus denkt, meine Güte, auch ich habe Fragezeichen, wenn ich euch anschaue. Und jetzt brechen wir das ein bisschen runter auf uns und schauen mal hin. Vielleicht habt ihr gerade in der letzten Zeit so ein Bibelwort gelesen. Wenn ihr regelmäßig Bibel lest, werdet ihr nicht darum herumkommen. Etwas gelesen, das euch geärgert hat. Etwas gelesen, das euch so wie gestupft hat. Ihr könnt das mal machen, ihr Frauen, ihr könnt das mal bei euren Männern machen. Macht mal immer einfach so, hier. Immer an der gleichen Stelle, so 20 Mal. Und dann fragt ihr mal, wie es ist. Ja, ich habe immer lustige Ideen. Das weil ich so viel Fantasie habe. Ist unangenehm, oder? Hast du es gemacht? Und? Nervig. Es ist nervig. Und wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann ist es manchmal einfach ärgerlich und nervig und schwierig. Und wir denken, muss das so sein? Wenn wir zum Beispiel an einem Abend die Bibel aufschlagen und dort steht dann so ganz einfach, du sollst nicht schlecht über deinen Nächsten sprechen. Nicht üble Nachrede betreiben, Jakobusbrief. Und dann hast du dir überlegt, den Tag durch, ja, ich habe über diese Person gesprochen, über diese Person gesprochen, über diese Person. Und wie viel war jetzt wirklich Gutes daran? Dann kannst du entweder einfach sagen, Gott hat Recht und ich habe Unrecht und Buße tun und sagen, es tut mir leid. Oder du kannst sagen, ach, also dieses Wort, ich lese es nicht mehr. Ich habe gar keine Freude mehr daran. Es weiß mich immer nur zurecht. Es sagt nur immer, dass ich falsch bin. Gottes Wort soll und darf uns auch mal ärgern. Darf uns mal an die Grenzen führen. Darf uns mal dorthin bringen, wo etwas in uns aufbricht. Und ich sage euch ein Geheimnis, das sind die Momente, in denen der Geist Gottes zu euch spricht. Und wenn ihr Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, wenn ihr euch wünscht, dass Gottes Geist in eurem Leben wirkt, genau dann tut er es. Genau in solchen Momenten. Und dann gibt es auch Momente, in denen wir nur Fragezeichen haben. Weil Gottes Wort einfach zu weit weg von unserem eigenen Denken ist. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich hatte einen unglaublich geschätzten Lehrer, sehr intelligent, sehr gescheit. Der ließ uns die Dogmatik lesen von Adolf Schlatter. Und wir waren ja zum Teil Gimmischüler, zum Teil aber auch wie ich, einfach Handwerk. Ich habe ja Heizungsmodell gelehrt, ein anderer in meiner Klasse, der war auf dem Bau, Maurer, ein anderer, der war Bäcker. Und es hat uns einfach überfordert. Schlicht überfordert. Und wir haben eigentlich keine Lust mehr gehabt, so schwierige Bücher zu lesen. Und er hat uns einfach ganz trocken gesagt, wisst ihr, wenn ihr nur Bücher lest, die ihr versteht, dann lernt ihr nichts. Denn in diesen Büchern steht nur, was ihr eh schon wisst. Ich wiederhole das immer mal wieder, weil ihr vielleicht dann spürt, wie tief das in meine Seele eingedrungen ist. Ich habe plötzlich verstanden, ja, dort, wo etwas Neues an mich herankommt, ein neuer Gedanke, ist das manchmal so fremd und so schräg, dass mein erster Reflex ist, nein. Und dann muss man vielleicht nochmals lesen und denkt man immer noch, seltsam. Und dann nochmals und dann irgendwann kann man entscheiden, will man das in sein Leben hineinnehmen oder nicht. Und das passiert, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir mit ewigen Wahrheiten konfrontiert, die Gott in eine zeitliche, vergängliche Welt hineinspricht. Und viele Dinge, die sind auf den ersten Moment gar nicht zu verstehen. Aber viele Dinge, wenn wir sie anfangen zu verstehen, berühren unser Herz in einer Art und Weise wie nichts anderes. Und es bringt uns so in eine Tiefe hinein, in eine Nähe Gottes, dass wir vielleicht schon bald die Engel singen hören, weil wir etwas Himmlisches spüren. Auch das kann geschehen. Wenn wir diesen Text einfach nüchtern anschauen, was wir nächsten Sonntag noch viel intensiver machen werden, dann geht es um Gesetz und um Freiheit. Jonas hat letzten Sonntag darüber gesprochen, über diese zwei Teile, Gesetz und Freiheit. Und eigentlich will Jesus uns nur eines sagen, du musst auf dein Herz achten. Und ein guter Merksatz, um herauszufinden, was in deinem Herz ist, das ist Vers 11, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Unmittelbar. Und ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen, wenn man sich's mal überlegt, oder? Aber es ist doch sehr schwer, wenn man dann merkt, was alles so herauskommt aus uns. An bösen Gedanken, an üblen Worten. Und wenn wir gut dressiert sind als Christen, dann wissen wir, am besten schweigen wir einfach, dann merkt niemand, was in meinem Herz ist. Kann man durchaus machen. Ich habe gesagt, es geht um Gefühle und man hat ja so diese Klischees. Und eines dieser Klischees ist ja, dass Frauen mehr Gefühle haben als Männer. Ist absoluter Käse. Vielleicht billigt man es Frauen mehr zu, Gefühle zu zeigen als Männern in unserer Gesellschaft. Vielleicht. Vielleicht haben es Männer nicht gelernt, Gefühle zu zeigen, aber also, wer johlt dann wie gestört, wenn die Schweiz ein Tor schießt? Na, die Frauen auch, natürlich. Aber es gibt so Momente, wo man wie so die Möglichkeit hat, Gefühle zu zeigen. Und in solchen Momenten, da merkt man, dass man gar nicht so unterschiedlich ist. Und ich möchte euch darum wirklich ermutigen, schaut mal hin. Und wenn ihr keinen Zugang zu euren eigenen Gefühlen gefunden habt bis jetzt, dann lernt mal von Jesus. Er hatte das Gefühl der Traurigkeit. Er hatte das, wenn er daran dachte, dass seine Jünger von ihm weggehen. Er hatte das Gefühl der Angst, wenn er an das Kreuz dachte. Er hatte das Gefühl der Freude, wenn er über das Reich Gottes nachdachte. Er hatte Gefühl, Gefühl, Gefühl. Und ich weiß, man hat viel in der Christenheit gesagt, ja, es geht nur um den Glauben und nicht um das Gefühl, als ob man das trennen könnte. Als ob wir Menschen wären, die in die Kirche kommen und dann zack, sind die Gefühle weg. Und wir sind bocksteif. Und dann gehen wir wieder raus und sind wieder normale Menschen. Das ist nicht die Realität. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber achtet mal darauf. Da gibt es in der Bibel Menschen, die zornig sind. So wie du manchmal zornig bist. Da gibt es Menschen, die unglaublich berührt sind, dass sie bereit wären, alles für Jesus hinzugeben. Nicht nur zu singen, sondern wirklich auch zu tun. Und diesen Zugang, ich habe gesagt, das ist der zweitschwierigste, weil wir es uns nicht gewohnt sind. Nächsten Sonntag wird es einfacher. Nächsten Sonntag gehen wir zum wörtlichen Zugang, den können wir gut. Da können wir uns halten an das Wort, so wie Martin Luther geschrieben hat oder gesungen hat, das Wort, sie sollen lassen stehen. Da wissen wir, das steht aber ganz genau da und das steht da und das steht da. Und dann können wir ein kleines Zack-Wortgefecht machen mit den Worten Gottes und schauen, wer die besseren Köcher im Pfeil hat. Nein, machen wir nächsten Sonntag nicht, sondern ich versuche euch durch den Text hindurch zu gehen, ganz wörtlich mal zu schauen, was steht wirklich da. Nicht ganz alles, sondern nur das, was heute auf dem Flyer ist, weil es sonst zu viel wäre. Nochmals, versucht mal in der kommenden Woche die Bibel so zu lesen, als ob ihr dabei wärt. Versucht mal so ein stiller Beobachter zu sein und einfach mitzugehen, mitzuhören, mit berührt zu werden, mit ergriffen zu sein von dem, was Jesus Christus tut in dieser Welt. Amen.